Gut, also wir fangen mal an mit dem Leben des Buddha. Das machen wir in zwei Teilen. Erst den ersten Teil, dann sprechen wir über die vier edlen Wahrheiten ziemlich etwas länger und dann den zweiten Teil. Und das Leben des Buddha ist ja insofern relevant, als der Buddha der Gründer des Buddhismus ist. Und hat das natürlich auch nicht Buddhismus genannt. Und das ist ja nicht einfach so entstanden. Richard Gombrich, das ist ein renommierter, eigentlich Pali-Kenner, der und den würde ich mal als Buddhologen einordnen. Er selber sagt, er wäre kein Buddhist, weil er nicht an Wiedergeburt glaubt. Also an die transzendenten Aspekte glaubt er nicht. Und dann sagt er, dann kann man kein Buddhist sein. Das ist seine Position. Und aber er kennt sich im Buddhismus sehr, sehr gut aus. Und der sagt, die traditionelle Auslegung des Buddha operierte in fast völliger Unwissenheit bezüglich seines geschichtlichen Kontextes. Da er doch ewige Wahrheiten predigte, schien der historische Kontext keine Relevanz zu haben. Also das wird ganz selten, wird darauf geguckt, was war eigentlich zur Zeit des Buddha, warum hat er seine Lehren entwickelt, hat er das alles selber entwickelt oder ist es etwas, was schon da war und was er nur verändert hatte und so. Das fehlt häufig. Ja. Aber Gombrich, aber auch andere Buddhologen lenken darauf eben auch die Aufmerksamkeit. Und Gombrich meint eben, wir können nur verstehen, was die Worte des Buddha für ihn und seine Zeitgenossen bedeuteten, insoweit wir das System der Ideen verstehen, gegen das er argumentierte, die Sprache seiner Gesellschaft. Der war ja ein Kind seiner Kultur. Ja? Denn Innovation ist niemals eine Schöpfung aus dem Nichts. Sie ist eine Veränderung der Tradition und benutzt die Tradition als ihr Rohmaterial. Wie gesagt, das fehlt normalerweise in den Darstellungen völlig und ist aber aus meiner Sicht ein großer Fehler. Gombrich, also wenn man Pali lernen will, wozu ich noch nicht mich berufen gefühlt habe, der lebt noch, der ist aber jetzt sehr, sehr alt, aber dessen Kurse sollen die besten sein. Die kann man auch online belegen. Also wer da mal Ehrgeiz hat, Pali zu lernen und dann richtig die Worte des Buddha in der Originalsprache zu lesen. So, Ziel dieses Bausteins ist, ein realistisches Bild des Buddhas und seines Lebens zu zeichnen, zu verstehen, deren wie er dachte und wie das auch durch die Gesellschaft geprägt wurde, in der er aufwuchs. Dann auch zu sehen, wie die Gemeinschaft aufgebaut war. So wie seine Gemeinschaft damals aufgebaut war, sind in gewisser Weise auch immer noch die buddhistischen Mönchsgemeinschaften aufgebaut. Die folgen immer noch denselben Regeln zur Zeit des Buddha. Und es soll auch ein bisschen die Faszination spürbar werden, die von ihm und seiner Lehre ausging. Obwohl ich ja sage, Information vor Inspiration. So, erstmal einige Begriffe. Also Buddha ist im Grunde ein Ehrentitel und heißt sowas wie der Erwachte. Ja. Siddhartha ist sozusagen der ihm später gegebene Zusatzname. Also der Familienname ist Gotama. Es gibt im Buddhismus zwei Sprachen. Pali, das ist die, ist nicht genau die Sprache, in der Buddha gesprochen hat, aber die Pali kommt der Sprache des Buddha nahe. Denn der Buddha hat immer in den Dialekten der verschiedenen Stämme zur damaligen Zeit gesprochen. Und Sanskrit war die Hochsprache, die von den Brahmanen gesprochen wurde. Und ein Teil des Buddhismus ist auch in Sanskrit übertragen worden. Deshalb ist immer relevant diese beiden Sprachen. Und die ähneln sich, wie man an Gotama ja schon sieht. Das sind ja jetzt auch, müssen wir immer noch denken, auch noch Umschriften in unsere Schrift. Ja? Also das macht es auch nicht einfacher, das Ganze. Aber Gotama ist Pali, Gautama ist Sanskrit. Ja, ist einfach vielleicht auch nur eine andere Schreibweise. Und Siddhartha, der sein Ziel vollendet, wird in den frühesten Schriften nicht verwendet, ist ihm aber später noch als Zusatzname gegeben worden. Deshalb Siddhartha Gotama oder Siddhartha Gautama. Wobei es kann sein, dass ich Sachen noch mal falsch ausspreche, ja, weil nicht immer habe ich da eine Tonspur vorher gehabt. Es wird auch Sakyamuni genannt, der heilige Muni aus dem Stamm der Sakya, wo er herkam. Oder Tathagata, der so Gegangene, das bezieht sich auf sein Erwachen. Ja. Und der Begriff Bhikkhu, der im Text jetzt immer mal vorkommt, oder Bhikshu auf Sanskrit, das ist ein Bettelmönch. Ja, also jemand, der Almosen erbettelt, aber als Mönch. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt einfach so bettel. Ich habe ja jetzt auch eine spirituelle Ausrichtung und gebe den Leuten auch spirituelle Belehrung. So, zur damaligen Zeit wurde Wiedergeburt im Gegensatz zur heutigen Zeit als selbstverständlich angesehen. Und es gab den Glauben, ja, an ein beständiges Gebilde im Zentrum jedes Menschen, das von Leben zu Leben wanderte. Ich glaube, das kommt dann hinterher nochmal, das war keine Seele in unserem Sinne, sondern eher so eine Essenz, ja, die in jedem Wesen war. Ja. Also das war die Idee. Und wahrscheinlich gab es auch den Glauben daran, dass dieser Kreislauf der Wiedergeburten, also Kreislauf war, man wird geboren, man stirbt, man wird wiedergeboren, man stirbt. Ja, also dass dieser Kreislauf zu einem Ende gebracht werden könnte, aber dieses zentrale Gebilde, der sogenannte Atman, also diese Essenz, die würde auf ewig weiterleben, war die Idee. Und es, ja?
Die Essenz, wie kann ich das verstehen?
Das ist wie so eine Substanz, die in dir ist.
Also wie vergleichbar mit der Seele so, oder?
Ja, die Frage ist, was ist eine Seele? Ich habe mal versucht, das mit einem christlichen Seelenbegriff zu kontrastieren und habe dann mal Wikipedia aufgeschlagen und ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass die Christen sich auch nicht so ganz sicher sind, was sie damit eigentlich meinen. Deswegen habe ich das wieder fallen lassen, die Idee. Kannst ja mal nachlesen bei Wikipedia, was eine Seele ist. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Es ist sowas wie eine Uressenz, wie eine Substanz, die in dir ist, die eigentlich zu was Göttlichem gehört, die aber dadurch, dass du geboren bist, wieder abgetrennt ist davon. Und die Hindus gehen, aber ich bin kein Hinduist, also soweit ich das verstehe, davon aus, dass man erkennen muss, dass dieses Atman sich mit dem Brahman, dem Göttlichen, vereinigt. Und dann hast du sozusagen eine Erlösung erreicht. Ob du dann da noch jemand da ist, der darüber jetzt nachdenkt, das müssen wir mal dahingestellt sein lassen. Das ist
Thomas, heißt die Essenz Atman?
Atman oder Atta.
Gut, aber das ist nichts Materielles, sondern eher was.
Also, das weiß ich jetzt nicht. Also ich schätze mal,
Aber
dass
was
es,
glaubten die?
da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist nicht im engeren Sinne was Materielles.
Okay.
Das ist sowieso auch im, das ist jetzt noch kein Buddhismus. Das ist ja das, was die Leute damals dachten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also, aber es ist nicht in erster Linie was Materielles. Es ist eher die Idee, die Seele ist ja auch nichts Materielles.
Ja.
Obwohl es ja wiederum Leute gibt, die meinen, wenn man dann wiegen, es gab ja mal diesen Versuch zu wiegen, wenn jemand stirbt, ja, wann die Seele denn verlassen hat, sind dann so und so viel Gramm oder so. Das ist aber umstritten, ob das irgendwie eine Berechtigung hat. Aber das ist ein schwieriges Gebiet natürlich, ne? So. Und einige glaubten, dass die Form, in der man wiedergeboren wurde, vom früheren Verhalten abhing, aber man war sich nicht sicher, wie das funktionieren sollte. Und die Gesellschaft wurde auch als organisches Ganzes gesehen. Es gibt dann die Hymne des kosmischen Mannes, fragt mir nicht zu viel danach, ihr dürft sonst gerne viel fragen. Sein Mund waren die Brahmanen, seine Arme waren die Könige, seine beiden Oberschenkel die Vaisya, aus seinen Füßen wurden die Sudra geboren. Da gibt es also so eine Art Rangordnung in dieser Hymne. Und die Idee, aber das kommt gleich noch, da kommen wir noch dazu. Die Idee war auf jeden Fall, dass jeder seine Aufgabe im Leben zu erfüllen hat, die ihm quasi vorgegeben ist. Wenn ich Brahmane bin, bin ich Brahmane und dann soll ich auch so bleiben und dann werde ich der Ordnung gerecht. Die Brahmanen waren sozusagen die Priester, die galten als Sprachrohr der Wahrheit. Und die kannten sich in den heiligen Schriften, den Vedas aus und vollzogen Rituale, mit denen sie dann weltliche Ziele erreichen wollen. Gute Ernte, gesunder Sohn, was man sich so vorstellen kann, gibt es ja im Christentum auch. Ne? Und Opfer standen im Mittelpunkt. Das Ritual war sozusagen die Wissenschaft zum Erreichen der guten Dinge. Und Götter dienten als Diener des Rituals. Ja, die Götter, die durften die Gaben, die im Ritual gegeben wurden, in Empfang nehmen. Und wenn man das Ritual richtig machte, dann wurde durch das Ritual selber wurde eine Wirkung erzeugt. Sozusagen die Götter mussten das dann ausführen, könnte man sagen, ja. Aber wichtig war die Präzision, mit der diese ausgeführt wurden, die Rituale. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn das dann nicht so gut kommt, dann sagt man, oh, da habe ich einen Fehler im Ritual gemacht. Ja, und dann hat man eine gute Erklärung dafür. Aber das war jetzt meine persönliche Zusatzmeinung. So, und dadurch hatten die Brahmanen, die eben alle Zauberformeln und Opferriten kannten und nur innerhalb ihrer Sippe überlieferten, hatten sie eine Art Geheimwissen und hatten eine gewisse Machtstellung. Das Wissen wurde auch nicht aufgeschrieben, sondern auswendig gelernt und durch Rezitieren weitergegeben. So, und die Brahmanen waren eben diese Hüter dieser Rituale und damit hatten sie diese besondere Macht. Natürlich, die Könige hatten die weltliche Macht, die Brahmanen hatten dann die geistige Macht. Die königliche Klasse hatte das Vorrecht, Macht ausüben zu können, war für die Wohlfahrt ihrer Untertanen zuständig, aber die hing wiederum von den richtigen Ritualen ab, die die Brahmanen vollzogen. Es ging darum, sagt Gombrich, den Göttern etwas zu geben und im Gegenzug Söhne, Vieh und langes Leben zurückzubekommen. Dann gab es die Klasse, noch, das waren noch keine, wie heißt das heute, keine Kasten, das war noch nicht so ein enges Kastensystem, aber sowas Ähnliches. Es gab die Klasse der Vaisya, die waren für Viehzucht und Landwirtschaft zuständig. Handel wurde damals einfach bei dem System nicht vorgesehen. Sudra waren die Diener der anderen Klassen, auch Handwerker wurden da eingeordnet und alle anderen waren klassenlos. Und die höheren Klassen galten als reiner als die tieferen Klassen. Es ging um Reinheit. Also eine bestimmte Sichtweise innerhalb der Gesellschaft. Der Begriff Dharma ist ein buddhistischer Begriff, aber eben auch schon ein Begriff, der vorher schon da war. Im Sanskrit Dharma. Im Pali Dhamma, der beschreibt aus brahmanischer Sicht, was ist und wie es sein sollte. Ja, ich bin, genau, es kommt noch, Dhamma ist die Rechtschaffenheit von Menschen, die ihren Pflichten folgen. Wir haben also alle unsere Pflichten und wir folgen denen und dann ist es ist das, was sein sollte, ist der Dhamma, die objektive Ordnung des Universums. Wenn jemand sich so verhält, wie er sich verhalten sollte, dann bringt dieses Verhalten sein Benehmen in Übereinstimmung mit der objektiven Ordnung der Dinge. Das Resultat ist Glück. Das war die Sichtweise.
Also ist da mal das Richtige.
Dharma, das ist quasi so, wie es ist eigentlich richtig. Und jeder hat die Aufgabe, du sollst jetzt nicht irgendwie denken, ich bin jetzt Viehzüchter und möchte Brahmane werden. Das war nicht vorgesehen. Sondern du erfüllst deine Aufgabe, wenn du eben Viehzüchter bleibst. Du kannst ja erfolgreicher Viehzüchter werden. Ne? Ja.
Verstehe ich das richtig, dass wir jetzt mit diesem Weltbild, das ist ja auch schon in der Zeit, bevor der Buddhismus entstanden ist, ist das das Weltbild von dem damaligen Hinduismus? Ist das richtig so?
Es gab noch keinen Hinduismus. Also nicht der Begriff Hinduismus ist also unter Vorbehalt, glaube ich, von den Engländern erfunden worden. Und das heißt, es ist vor der Buddhismus wie der Hinduismus kommen aus früheren Weltbildern, die Vorläufer beider Traditionen waren. Und das ist eben der Vorläufer. Das waren eben heilige Schriften, die sogenannten Veden, Upanishaden als Teil der Veden, die Grundlage dafür bildeten. Die aber in sich kein geschlossenes Konzept bildeten, sondern das war ziemlich, also die habe ich nicht gelesen. Ja? Also ich schöpfe aus der Sekundärliteratur, die waren in sich durchaus widersprüchlich. Ja, aber die gaben eben diese kosmische Ordnung vor. Und wenn man der zuwiderhandelt, ist das also eine Ungeheuerlichkeit. Und so wie es die spezielle Natur des Feuers ist, zu brennen, von Felsen hart zu sein, von Gras zu wachsen, ist es die Pflicht eines Töpfers zu töpfern und die eines Brahmanen zu studieren und die heiligen Schriften zu lernen. Also eine schon etwas starre Form der Gesellschaft, in der der Buddha groß geworden ist.
Kann man das eigentlich im Grunde als Instrument beschreiben, um die Macht der herrschenden Klasse zu sichern? Damit schreibst du ja fest, dass alles so
Du
sein
kannst
soll, wie
es
es ist. Also.
so sehen, aber ich würde immer davon ausgehen, dass die Leute einfach glaubten, dass es so ist. Ob jetzt die Herrschenden jetzt der Meinung waren, ich nutze das als Instrument, oder ob die einfach auch glaubten, dass es so ist, das wissen wir jetzt natürlich nicht.
Aber das sind Menschen geschaffen. Also
natürlich, aus unserer Sicht ist das ganz klar. Das ist, hilft natürlich, die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Hat, wenn man so will, in gewisser Weise auch eine positive Funktion, aber eben auch unter Umständen eine negative. Wenn ich in einer unteren Klasse, Klasse in dem Fall angehöre, dann komme ich da auch nicht raus. Wenn ich das will, habe ich Pech gehabt. Also finde ich mich am besten damit ab. Also ja und nein. Ne? Die werden wahrscheinlich einfach gedacht haben, das ist einfach so. So, als Essenz jedes Menschen, haben wir gerade schon besprochen, wurde der Atman, Pali Atta, angesehen. Das ist sowas wie ein Selbst, eine unzerstörbare ewige Existenz. Als Essenz des Universums wurde Brahman angesehen, was aber auch ein Begriff für den Gott Brahma ist. Und das führte dann eben zu der Idee, dass Atman gleich Brahman ist. In mir ist also das Göttliche, das gibt es im Buddhismus in anderer Form auch, aber nicht als Seele. In mir ist also das Göttliche und das muss ich halt wieder vereinigen. Wer aber das nicht verstand, der war zu ständiger Wiedergeburt verdammt, und der schlimmste Aspekt der Wiedergeburt war das Wiedersterben. Ich werde zwar wiedergeboren, aber ich muss ja auch wieder sterben. Das ist ja ein ständiger, wenn man es so betrachtet, ein ständiger Leidenskreislauf. Der Buddhismus sieht das auch so, kommen wir noch zu. Und die Seele, die aber das realisiert, ihre Identität mit Brahman, also die Seele jetzt in Anführungszeichen, wird den Brahman verschmelzen und nie wieder den Schmerz der Absonderung, der Getrenntheit erfahren. Also ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber so ungefähr war die Denkweise der Brahmanen.
Ja. Die Brahmanen waren sowohl die Menschen, die da als Priester.
Nur die Priester waren die Brahmanen und die anderen waren aber andere Brahmane Klassen.
Brahmane ist auch die Essenz des Universums.
Der Brahman ist die Essenz des Universums und die Brahmanen waren die Priester. Okay. Ne? Und außerdem muss man immer berücksichtigen, dass wir jetzt diese Begriffe ins Deutsche übersetzen und so weiter. Ne? So, es gab aber auch Weltentsager. Denn das Problem war, dass das Leben im, hier habe ich doch geschrieben, Kastensystem keinen Weg zur Erlösung bot, denn die Rituale der Brahmanen verfolgten weltliche Zwecke. Die haben jetzt nicht gesagt, wenn ich das Ritual mache, wirst du erlöst, sondern die haben gesagt, okay, wenn ich das Ritual mache, dann wirst du Erfolg im Leben haben. Dann wirst du gute Ernte haben und so weiter. Also gab es da eine Lücke und es wurde auch unabhängig vom Buddha die Idee verfolgt, dass der Grund für die Wiedergeburten das Verlangen sind. Also ne, ich verlange, im Grunde will ich wiedergeboren werden und verlange nach Essen, nach Reichtum und so weiter. Das führt mich zur Wiedergeburt. Was aber das ist im Übrigen, könnte auch der Buddha auch geschrieben haben. Ne? Also das war vorher schon da. Wer erlöst werden wollte, gab deshalb alles auf und bemühte sich, sein Verlangen zum Ende zu bringen, zum Beispiel durch asketische Praktiken. Der Buddha hatte auch asketische Praktiken zeitweise verfolgt, kommen wir gleich zu. Aber das war in der brahmanischen Weltsicht eigentlich nicht vorgesehen, sowas zu machen. Machten die Leute aber trotzdem. Und deswegen sahen die so Weltentsager, also der Sanskritbegriff ist Shramana in Pali Samana, ein Leben außerhalb der Gesellschaft als Weg zur Erlösung an, weil in der Gesellschaft war dafür kein Platz. Also haben die sich den gesellschaftlichen Pflichten entsagt, auf Unterkunft verzichtet, haben nichts produziert, haben keine Kinder gezeugt und so weiter und haben versucht, das Wünschen abzutöten. Die einzige Errungenschaft, die sie zu erreichen suchten, war religiöser Fortschritt. Also religiöser Fortschritt heißt in diesem Zusammenhang eben, das Verlangen nicht mehr zu haben, damit man nicht mehr wiedergeboren wird. Und der Erwerb entsprechenden Wissens wurde natürlich besonders betont. Es gibt ja auch im Buddhismus den Spruch, sehen, wie die Dinge sind. Das ist dieselbe Idee. Und der Buddha wurde eben einer dieser Weltentsager. Kommen wir gleich noch zu. Der hat erst beim 29. Lebensjahr hat er sich dazu entschieden. Und diese Institution solcher wandernder Weltentsager war quasi etabliert, wenn auch nicht im normalen Gesellschaftssystem. Und die lebten von Almosen und gaben im Austausch eben Belehrung. Und das ist insofern Geben und Nehmen. Und die liefen dann in einfacher Kleidung, sag ich mal, in der Welt herum und von Dorf zu Dorf und so. Und die Lehren dieser Weltentsager waren unterschiedlich. Zum Beispiel gab es Purana Kassapa, der lehrte, dass egal was man tat, es weder Tugend noch Sünde, weder Verdienst noch Taten mit negativen Folgen gab. Ja, also nicht gerade das, was der Buddha gelehrt hat. Also im Grunde, man kann da gar nichts machen, ja, weil es führt ja zu nichts, gibt keine Folgen. Makali Gosala lehrte, dass Wiedergeburten unausweichlich passieren und nichts, was man tut, irgendeinen Unterschied macht. Das ist also ähnlich. Ajita Kesa Kambali lehrte, dass es keine zukünftigen Leben und keine Wiedergeburt gibt. Also auch das gab es schon. Ja. Menschen sind aus Erde, Feuer, Wasser und Luft gemacht. Das ist sozusagen die damalige Chemie. Ja. Die nach dem Tod zu ihren Elementen zurückkehren, da erinnere ich mich an Thich Nhat Hanh, der sagt sowas Ähnliches, sagt ja, wir werden in der Wolke wiedergeboren. Ja, und das ist ja das, das ist genau das, ja, also wir kehren zu den Elementen zurück. Es gibt keinen Verdienst durch gute Taten und keine negativen Folgen durch schlechte. Das würde ja Thich Nhat Hanh wahrscheinlich nicht sagen, wenn er noch leben würde. Im Grunde ist das ja schon eine relativ heutige Sicht, könnte man sagen, eine heutige nicht spirituelle Sicht. Wenn wir auch sagen, wir werden dann vielleicht begraben oder so oder verbrannt und dann kehren wir unsere Elemente in die Welt zurück. Parakuda Kachayana lehrte, dass Erde, Wasser, Feuer, Luft, Freude, Trauer und Leben, also auch Sachen, die wir nicht als Substanzen bezeichnen würden, unabhängige ursprüngliche Substanzen sind, also Freude auch, ja. Scheinbar kam man dann zu dem Schluss, dass Töten unmöglich ist, weil ein Schwert einfach durch diese ursprünglichen Substanzen hindurchschnitt. Das heißt aber auch, dass wir offenbar ja nicht im engeren Sinne leben, oder? Wenn man Toten unmöglich ist. Wir sind eben auch nur zusammengesetzt aus Substanzen, was der Buddha ja auch, darf man nicht vergessen, auch gesagt hat, aber nicht in dieser Interpretation, die wir hier sehen. Und Sanjaya Bellatiputta war eine Art Skeptiker, der sagte dann, ich sage nicht, dass es so ist, ich sage nicht, dass es anders ist, ich sage nicht, dass es nicht so ist, ich sage nicht, dass es nicht so ist und so weiter. Ja, das gab es bei den Griechen ja auch, die Skeptiker. Ja, das, der Precht sagt dazu, das war die einfachste Lehre, die aber zu nichts führt. Ja. Und Mahavira war Gründer des Jainismus, da sage ich später noch was dazu. Also ihr merkt, es gab ganz viele verschiedene Weltentsager, die unterschiedliche Dinge unterrichteten, in gewisser Weise wie eine kleine Konkurrenz untereinander. Jeder möchte natürlich seine Anhänger um sich scharen und so weiter und so weiter. Ja?
Dann kann ich das so verstehen, dass eigentlich die Wiedergeburt was Schlechtes war.
Ja.
Zur damaligen Zeit, so wie für die Christen vielleicht die Hölle oder so, dass es genau eigentlich darum ging, das zu vermeiden.
Du willst eigentlich nicht wiedergeboren werden. Ja.
Okay.
Genau, das wurde als problematisch angesehen. Weil du ja immer wieder leidest und so, da kommen wir auch noch zu, das gehört auch zur Lehre des Buddha. Ne? So, es gab aber natürlich auch soziale Umstände. Durch landwirtschaftlichen Überschuss waren Handel und die Errichtung von Städten möglich geworden. Vorher war das ein reines landwirtschaftliches System, also jeder lebte in seinem Dorf und hat angebaut und so weiter und so weiter. Städte konnten da nicht ernährt werden. Aber jetzt hat man neue Methoden gefunden, man ist auch näher an den Ganges rangegangen und so. Und dann war Überschuss da und es konnten sich Städte bilden. Es wurde zum ersten Mal auch Geld benutzt. Es gab Handel mit anderen Kulturen, sodass Menschen auch sahen, dass vieles, was für sie selbstverständlich war, in anderen Kulturen anders gehandhabt wurde. Ein bisschen so wie bei uns ja auch nach dem Mittelalter plötzlich. Ja. Dann führte das zu einer Atmosphäre von Infragestellung, vor allen Dingen in den Städten, wo man eben mehr Zeit auch hatte, sich damit zu beschäftigen. Und zusätzlich gab es auch noch Epidemien, weil die Urbanisierung in den fruchtbaren Feuchtgebieten um den Ganges herum stattfand. Man kann sich vorstellen, dass da Moskitos zum Beispiel Krankheiten übertragen, mehr als vorher, und die Leute kränker waren. Es gab also Epidemien und mehr Leid. Ja. Es entstanden zwei neue wichtige Berufe, die im ursprünglichen Weltbild eigentlich gar nicht vorgesehen waren, nämlich Staatsbedienstete. Also Beamte könnte man sagen, auch wenn es damals keine Beamten gab in dem Sinne, und Händler. Und Das führte dazu, dass Städte zu Zentren intellektueller Debatte wurden. Ja? Wir haben ja auch diese Stadt-Land-Gefälle. Ich meine, heute gibt es Fernsehen, Internet und so, da kann man überall Debatten führen. Aber ich weiß noch, dass ein Freund von mir, der ist in nichts gegen Ostwestfalen oder so, ja, aber der ist in der Nähe von Höxter groß geworden.
Ich komme auch aus Höxter.
Ja. Und da gab es bestimmt viele tolle Leute, unter anderem ihn, ja. Aber seine Mutter hat ihm immer erzählt, da vorne ist ein Hotel, da sind die bösen Leute aus dem Ruhrgebiet. Geh da nicht hin. Wirklich. Gut, bin ja auch älter. Aber sowas gibt es ja bei uns auch. Ob das hier, das muss ja nicht durchgehend so sein, ja. Aber so war das natürlich da wahrscheinlich auch, ja. Gut, und in vielen Sutren wird auch von Diskussionen des Buddha mit Brahmanen und anderen Lehrern berichtet, die dann natürlich auch tendenziell in Städten stattfanden. Die haben sich regelrechte Gefechte, der Argumentationsgefechte geliefert. Komischerweise in den Lehrreden, Sutren sind die Lehrreden und Lehrgeschichten des Buddha, gewinnt eigentlich fast immer der Buddha diese Gefechte, aber natürlich wissen wir nicht, ob es nicht auch mal andersrum war. Und die Brahmanen waren deswegen den Städten gegenüber auch ein bisschen feindlich gesinnt und einige verboten es, diese alten Schriften in den Städten zu rezitieren, weil es eben da zu viel Nichtgläubige sozusagen gab. Ja. Einzelne Dörfer und Stämme, wie auch der Stamm des Buddhas, die Sakyas, wurden zunehmend dem Willen der neuen Gemeinwesen unterworfen. Es gab auch viele Kriege zwischen den sich bildenden Königreichen und den kleineren Gemeinden und so. Und es wird auch in den Schriften des Buddha davon berichtet. Ja. Der Buddha hat auch mal schlichtend eingegriffen und so. Aber nicht immer ist ihm das gelungen. Ja. So, der Buddha wiederum ist also in diesem Bereich Indiens hier oben aufgewachsen und hat halt die ganze Zeit gelebt. Also Indiens und Nepals. Ihr seht, heute ist es teilweise nepalesisches Gebiet. Ja? Und wir sehen hier zum Beispiel, er ist geboren in Lumbini. Das ist heute auch noch ein Ort mit ganz vielen Tempeln, die aber einen Großteil des Jahres leer stehen. Und dann gibt es Feste, da ist alles sehr belebt und so. Er hat seine Kindheit in Kapilavastu verbracht. Das ist, wo sein Stamm gelebt hat. Das ist ein bisschen umstritten, aber wahrscheinlich auch im heutigen Nepal gewesen. Er ist gestorben in Kushinara oder Kushinara, je nach Schreibweise. Die Zeiten muss man relativ sehen, man weiß es nicht hundertprozentig, wann er genau gelebt hat. Also da ist er gestorben, das ist im heutigen Indien. Er hat seine Erleuchtung hier steht Uruvela, heute heißt das Bodh Gaya, gehabt. Da steht immer noch ein Nachkomme des Bodhi-Baums. Ich überlege, was war das nochmal? Datteln? Oder ich komme jetzt nicht drauf. Feigenbaum, glaube ich, ist das. Ne? Des Feigenbaums, wo er die Erleuchtung hatte. Also Nachkomme steht da noch. Theoretisch an der Stelle, wo er das Erwachen hatte. Man weiß natürlich nicht hundertprozentig, ob das stimmt. Er hat seine erste Lehrrede in... Hier steht Isipatana, da gibt es halt verschiedene Begriffe, die Namen der Städte haben sich auch geändert. Heute ist das Sanat, da gab es so einen Wildpark, hat er seine erste Lehrrede gehalten. Und ansonsten ist er in diesen Bereichen halt einfach rumgelaufen und wir werden gleich noch weitere Karten sehen, hier zum Beispiel. Also zwei wichtige Städte waren Rajagaha oder Rajgir, je nachdem, in welcher Zeitrechnung man gerade unterwegs ist, und Savatthi. Und das waren auch die größten Königreiche, die Kosala und Magadha. Das waren die großen Königreiche seiner Zeit. Und die Entfernung zwischen diesen beiden Städten ist, hier unten habe ich es geschrieben, 498 Kilometer laut Google zu Fuß, 101 Stunden. also in dem Gebiet ist er also ein Leben lang gewandert, kann man sagen. Ja. Also auch in diesem ganzen Bereich. Genau. Die Hauptstadt Sarvati, also das habe ich, glaube ich, jetzt hier reingeschrieben. Da muss ich aber aufpassen. Ich habe danach, nachdem ich es geschrieben habe, nochmal anders, soll angeblich 57.000 Familien gehabt haben. Ob das wirklich stimmt, aber es ist auf jeden Fall schon eine Stadt gewesen, also schon größer und hatte schon eine gewisse Bedeutung. Und Magadha, was im Laufe der Zeit des Buddha immer wichtiger wurde, also die Macht hat sich ein bisschen Richtung Magadha verschoben, Rajagaya eben mit der Hauptstadt. Der hat also sehr viele Regenzeiten, also es kommt nochmal, ist egal, er hat die Regenzeiten hat er stationär verbracht, so 3, 4 Monate im Jahr, und den Rest der Zeit ist er wie seine Mönche auch in diesem ganzen Gebiet herumgewandert. Und die meisten Regenzeiten hat er in der größten vorhandenen und wichtigsten Stadt verbracht, in Sarvatthi. Da mussten ja auch, da war ja nicht nur er, da waren auch andere Mönche, die müssen ja auch versorgt werden und so, aber da hat er natürlich auch die größte Wirkung erfahren können. Aber einige Regenzeiten auch in der zweitwichtigsten Stadt. Und es gab eben Konflikte und Kriege. Die Staatsformen waren teilweise autoritär, teilweise Republiken. Der Buddha ist in so einer Art Republik groß geworden. Die Gegend war damals noch sehr bewaldet. Also es gab um die Städte und Orte herum gab es dann Landwirtschaft und danach kam dann immer sofort der Wald. Also da konnten die Asketen oder Weltentsager konnten auch gut in dem Wald rumlaufen, meditieren oder was auch immer angesagt war. Heute ist das im Wesentlichen entwaldet. Durch die zunehmende Landwirtschaft, dann wird so wie jetzt in Brasilien, ne, wird der Wald gerodet, es wird eine neue landwirtschaftliche Fläche angelegt, und wenn man da durchfährt, also ich habe mir mal so eine Pilgertour gemacht, ich kann mich eigentlich an Wald ehrlicherweise gar nicht erinnern. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch Wald, aber viel kann es nicht mehr sein. Ja. Halt der Lauf der Welt. Ne? Gut, er ist jetzt hier, genau, ich habe das mal bewusst weit gehalten, zwischen 563 vor Christus und 368 vor Christus geboren worden. Da gibt es verschiedene Zeitrechnungen. Es gibt logischerweise da keine direkten Angaben. Man berechnet zum Beispiel, es gibt einen König, der den Buddhismus sehr gefördert hat, Ashoka, und dann wird dann von Ashoka zurückgerechnet und dann kommt man auf bestimmte Ergebnisse, und dann gibt es wieder andere, die rechnen etwas anders. Ich bin jetzt nicht Buddhologe genug, um zu entscheiden zu können, wann es genau war. Also irgendwann in der Zeit ist er geboren worden. Und zeige euch jetzt mal einen Film, aber es muss nicht ganz genau so gewesen sein. Ja, das ist hier aus dem, ich wollte das eigentlich aufgeschrieben. Ich sag's euch später. Also, es ist aus einem Spielfilm, wo dieser kleine Junge, der hier kurz zu sehen ist, als potenzieller Nachfolger des Buddha, hast du gesehen, ja?
Kanada, also der in Kanada geboren wurde.
Ja, den hat man als potenziellen Nachfolger des Buddha erkannt, und das wird dann als Aufhänger benutzt, um so ein bisschen Buddhismus zu erklären. Und
Der kleine Bruder,
der
nicht?
kleine Buddha, glaube ich, ja. Ja, genau.
Buddha was born 2500 years ago in a small kingdom in ancient India. Was the custom in those days, his mother, Queen Maya, was returning to her parents' home for the birth of her child. It was a long journey for the queen to make, so on the way, the royal caravan stopped for a rest by the edge of a great forest. Queen entered the trees. She fell into a kind of trance and remembered a strange dream she had had the day she conceived her child. In the dream, a baby elephant had appeared at her side and blessed her with its trunk. Queen Maya was deep inside the wood when suddenly her birth pains began. And then, it is said, a tree, understanding this great moment, bent slowly down to protect her, offering its branches for her support. Born with almost no pain, with shining golden skin. He was fully conscious, his eyes wide open, and he was strong enough to stand on his own legs.
I have been born to reach enlightenment and free all creatures from suffering.
And it is said, lotus blossoms grew in his footsteps.
Ja, so wird's, genau. Aber es ist schön anzusehen, oder? Aber sowas findet man, also ich habe ehrlich gesagt die Story der Geburt auch nicht groß nachgelesen, aber sowas findet man dann sicher auch im Palikan und so in der Richtung. Da erkennt man eben, der Palikanon sind die ältesten Schriften, die bekannt sind. Fast, es gibt da noch etwas ältere Fragmente und so weiter. Und im Pali halt. Und man kann nicht davon ausgehen, dass alles stimmt, was da drin steht. Aber andererseits kann man schon davon ausgehen, kommen wir zum späteren Zeitpunkt noch dazu, dass vieles dann doch stimmt, was da drin steht. Aber das möglicherweise nicht mit den Lotusblüten und dass er schon direkt gesprochen hat und so. Aber das ist jetzt eine Frage des eigenen Glaubens natürlich. So, der Buddha hat dann seine Jugend als verwöhnter Sohn des Führers der Sakya-Republik gemacht. Das war tatsächlich eine Republik. Und hat dann den Widerspruch zwischen seinem scheinbar sorglosen Leben und der Tatsache, dass wir alle krank werden, alt werden und sterben, der ist ihm bewusst geworden. Eigentlich heißt es, dass der Vater ihn von allem weggehalten hat. Es gab eine Prophezeiung, dass der Buddha, also dass der junge Mann entweder ein wichtiger spiritueller Führer oder ein wichtiger weltlicher Führer werden würde. Das Letztere fand der Vater besser und das Spirituelle hat ihm nicht so gefallen. Und deswegen, in der Logik hat er gesagt, er soll da mit dem Leiden der Welt nicht so sehr in Berührung kommen, dann wird er zu spirituell, hat man ihn angeblich davon ferngehalten. Die Buddhologen sagen, das kann nicht sein. Das ist, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, hinterher noch hier. Es gab keine großen Paläste und keine Chance, dass ein Jugendlicher seine Kindheit voller Glück ohne Wissen um die grundlegenden Fakten des Lebens verbracht haben könnte. So groß war der Ort nicht. Nichtsdestotrotz hat ihn natürlich diese Idee sehr stark beeinflusst, nämlich die Idee des Leidens. Ja, und das Leiden drückt sich natürlich am stärksten in Tod, Alter und Krankheit aus. Und deswegen zeige ich euch noch einen entspannenden Ausschnitt aus dem Film mit Keanu Reeves, glaube ich, als Buddha. Das ist, das ist wahrscheinlich auch wesentlich größer dargestellt, als die Stadt wirklich war. Das muss man einfach, ja.
The young prince saw something he had never seen before.
Channa! Channa! Who are those men? Tell me, who are those men?
They are men like the rest of us, my lord. who once sucked milk from their mother's breast.
And why do they look like that?
They are old, my lord.
What do you mean, old?
Old age destroys memory, beauty, and strength. In the end, it happens to us all, my lord.
To everyone? To you and to me?
It is better not to concern yourself with these things, my lord.
But where are they taking them? Chana!
No, my lord. Don't go there, please. You mustn't. No, my lord. My lord! My lord, Siddhartha! She is in pain, my lord. She is very sick.
Sick? What is that?
No one reaches the moment of death without falling sick at least once.
Even kings? What is that? Show me death.
This is death, my lord. Ashes are given to the river, my lord. Death is the moment of separation, which comes to every person in every family. When a body grows cold and stiff like wood, it has to be burnt like wood.
On this day, from this fire, with these people, that Siddhartha learned about suffering and discovered compassion. They were him, and he was them.
Naja, also, obwohl es jetzt historisch wahrscheinlich so nicht ganz korrekt ist, finde ich, gibt es die Idee relativ gut wieder. Also auch die Emotion, die hinter der buddhistischen Lehre steckt. Ja. Es gab eigentlich vier Ausfahrten. Man sieht das hier so ein bisschen. Also das ist wahrscheinlich realistischer. Das ist aus Vietnam. Da ist der Wagen ein bisschen kleiner, aber es wird erzählt, dass der Fahrer dabei war, den er das halt alles gefragt hat und so. Und da sieht man den alten Mann, den kranken Mann, den Toten oder die kranke Frau, weiß ich nicht. Und eben, was er auch sah in der vierten Ausfahrt, ist ein Weltentsager. Also auch egal, ob er es jetzt zum ersten Mal sah oder ob er es immer wieder gesehen hat, aber diese Weltentsager, die hat er gesehen und hat sich daran orientiert und gesagt, ja, das ist die Lösung, ich werde auch einer davon. Genau. Wahrscheinlich gab es aber keine Steinhäuser, sondern es war alles aus Holz gebaut. Ja. Und im Alter von 29 Jahren, nach der Geburt seines Sohnes, bei dem, soweit ich mich erinnere, seine Frau gestorben ist, entsagte Gautama der Welt und verbrachte mehrere Jahre auf der Suche nach religiöser Wahrheit. Ja, manchmal wird die Kritik geäußert, weil auch dann der Sohn muss ja dann alleine aufwachsen und so. Aber es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Eine Erklärung von Ajahn Brahm ist, der Buddha war ja noch nicht erwacht, deswegen hat er es gemacht. Aber ich meine, man versucht natürlich immer positive.
Das werde ich auch
so sagen. Ja, musst du auch sagen. Genau. Eine andere Erklärung könnte auch sein, dass er erst einen Nachfolger produzieren musste, bevor er rausgehen konnte, weil er ja auch irgendwie für das Aufrechterhalten seiner Sippe eben zuständig war. Wir wissen es nicht. Aber er hat erst einen Sohn geboren und dann ist er ganz kurz danach in die Hauslosigkeit gegangen und wollte einen Weg zur Überwindung des Leides oder des Unbefriedigtseins finden. Also man könnte sagen, das ist aber nicht die buddhistische Ausdrucksweise, ein Weg zum Glück. Also heute sprechen buddhistische Lehrer sehr viel vom Glück. Der Buddha hat auch über Glück gesprochen, aber er würde es jetzt nicht als sein Ziel gesehen haben. Es geht eher um das Weggehen vom Leiden. Und es gibt so Zitate, wo er sagt, ich spreche nur davon, wie man das Leidvolle beenden kann. Das Leiden an sich lässt sich ja nicht hundertprozentig beenden, weil Leute sterben, krank werden und so weiter. Ja, aber dass man daran leidet, möglicherweise doch, da kommen wir später noch zu. Erst wenn man nicht mehr wiedergeboren wird in der Denkweise des Buddha, dann ist natürlich auch dieses Leid endgültig vorbei. Gut, und er hat dann eine kurze Lehrzeit gehabt bei zwei Gurus, also Lehrern, die eben laut buddhistischer Schriften die Leitung der jeweiligen Schule angeboten haben, die gemeinsame Leitung mit ihnen, aber er war nicht überzeugt von deren Lehren und hat dann 6 Jahre lang ein Leben als Asket gelebt, mit extremen Praktiken, wie langem Anhalten des Atems, minimaler Nahrungsaufnahme, Essen von Kot und so weiter. Weil die Idee war damals, man kann vielleicht die Sinnesvergnügungen beruhigen und überwinden, wenn man eben einfach keine mehr hat und auf alles verzichtet. Und es gibt hier zum Beispiel aus der mittleren Sammlung einen Teil des Pali-Kanons, diese Aussage, ein Unbekleideter war ich, lebte von Kräutern und Pilzen, von Samen und Kernen, trug einen Rock, geflickt aus den im Leichenhof und auf der Straße gefundenen Fetzen. Ich raufte mir Haupt- und Barthaar aus, war ein Stetigsteher, also ich habe eine Zeit lang nur gestanden. Ja. Und ich sammelte von den jungen, säugenden Kälbern Mist und lebte davon. Und ich wanderte zu einer Leichenstätte hin und lagerte mich auf einem Haufen fauler Gebeine. Wie dürres, welkes Rohr wurden da meine Arme und Beine. Und indem ich die Bauchdecke befühlen wollte, traf ich auf mein Rückgrat. Also er hat eine gewisse Neigung dazu gehabt, das auch richtig zu machen. Und das ist ja auch sehr bewundernswert. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich dann der Sache auch wirklich folge. Ne? Aber hier sieht man, also wenn er solche Buddha-Bilder sieht, das war dann aus der Zeit, wo er Asket war. Ne? Das ist, glaube ich, aus Lumbini, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er ist aber dann, wir gehen noch mal einen Schritt. Also es gab ja auch noch die Jains, den Mahavira, den hatte ich gerade ausgelassen, das war auch ein Weltentsager. Ja? Und es kann sein, dass er von diesen Ideen der Jains auch beeinflusst war, zumal die teilweise auch in derselben Stadt gelebt haben, der Buddha und Mahavira in Rajgir. Und die Jains verbrachten auch das gesamte Jahr außer der Regenzeit als einzeln umherziehende Bettelmönche, wie später die buddhistischen Mönche. Genau, das hatten wir schon, hat er auch so ähnlich praktiziert. Aber er war mit dem, was sie gesagt haben, auch nicht so richtig einverstanden. Wichtige Lehren der Jains zur Zeit des Buddha war Samsara. Das ist auch ein buddhistischer Begriff, das ist der Leidenskreislauf. Also alle Wesen befinden sich in einem ständigen Wiedergeburtskreislauf, der Himmel und Höllen sowie verschiedene Lebensformen auf der Erde mit einschließt. In diesem Kreislauf gibt es mehr Leid als Vergnügen, weshalb man davon befreit werden will. Die Qualität der Wiedergeburt wird durch die moralische Qualität der eigenen Handlungen bestimmt. Also auch das hat der Buddha ja auch vertreten. Aber was er nicht vertreten hat, ist zum Beispiel dieses, jede Materie enthält empfindungsfähiges Leben in der Form von Jiva, von Lebensmonaden, also sozusagen kleine Seelen. Und wenn diese kleinen Jivas unbeeinflusst bleiben, fließen sie zur Spitze des Universums, wo sie in ewiger Glückseligkeit verharren. Man kann halt alle möglichen, also wenn ich, das ist jetzt eine ketzerische Bemerkung, man kann halt alle möglichen Lehren aufstellen. Ja, das war eine Idee, die der Mahavira hatte, der bestimmt auch nicht alleine erfunden hat. Ja. Aber Karma, Handlungen, die man macht, binden die Jiva in einem Leidenskreislauf. Denn jede Handlung, war die Idee, zieht etwas an, was mit Staub vergleichbar ist, das sich an dieses Jiva heftet und es herunterzieht. Jede Handlung bringt also was Negatives mit sich, das zieht das Jiva herunter, es kann eben nicht zur Spitze des Universums gehen. Weil aber alles von diesem Jiva belebt ist, war aus Sicht der Jains fast jede Aktivität in irgendeiner Weise schädlich. Und deswegen war die Idee, man muss eben alle Aktivitäten einschränken, vom Essen bis zur Bewegung. Und da gibt es auch keinen Raum für verdienstvolle Handlungen, weil die dasselbe Problem erzeugen. Also haben die im Grunde so gut wie nichts gemacht. Ja? Und dementsprechend konnten nur Menschen, die alles aufgegeben hatten, ein solches Leben leben, das idealerweise endete, indem man sich selber zu Tode hungerte. Habe ich aus der Literatur vertrauenswürdige Quellen. Ja? Also, und damit war der Buddha so natürlich nicht einverstanden. Der Buddha hat im Gegensatz, nachdem er 6 Jahre lang probiert hat, so extrem zu leben, ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht zum Ende des Leidens führt. was uns jetzt selbstverständlich erscheint, aber er hat eben versucht, das, was er für richtig hält, umzusetzen. Dann hat er gesagt, nee, also irgendwie, meine Erfahrung spricht einfach dagegen, das funktioniert nicht. Ja. Und hat dann den sogenannten mittleren Weg zwischen Genusssucht und extremer Selbstverleugnung eingeschlagen. Also er hat zum Beispiel einmal am Tag gegessen. Und das war der mittlere Weg, hat genug zu essen gehabt, aber hat jetzt nicht irgendwelchen, ist nicht irgendwelchen Völlereien nachgegangen. Und hat sich dann unter einem Feigenbaum gesetzt, den Bogenbaum, Bodibaum, jetzt weiß ich, jetzt sieht man es auch wieder, Feigenbaum, mit dem Ziel, sich erst wieder zu erheben, wenn er eine Methode gefunden hätte, um das Leid zu beendigen oder das Unbefriedigtsein, denn der Begriff des Leides wird uns noch später beschäftigen. Oder man könnte heute, aus heutiger Sicht sagen, eine Methode, wie man glücklicher werden kann. Und ja, das ist ihm dann aus seiner Sicht auf jeden Fall gelungen. Da sprechen wir dann später drüber. Er hat dann eine eigene Lehre entwickelt, die sich von der Lehre der Jahins deutlich unterschied. Die Lehre, wenn wir noch zehn Tage lang uns mit beschäftigen, ja. Aber zum Beispiel die Selbstkasteiung und Abtötung des Fleisches verdammte der Buddha als nutzlos. Aus seiner Sicht geht es da nur um Äußerlichkeiten, während alles Wichtige im eigenen Geist passiert. Die buddhistische Lehre ist eine Lehre des eigenen Geistes und wie man damit umgeht. Er hat diese Idee der Lebensmonaden oder dieser Jivas hat er verworfen, hatte, das gibt's nicht und Seele auch nicht. Dann hat er eine Symmetrie zwischen gutem und schlechtem Karma eingeführt. Das hatten die Jains nicht. Egal was man tat, es war immer falsch und sollte möglichst nichts tun. Auch die Idee, dass Geben verdienstvoll ist, wurde von den frühen Jain-Texten in Zweifel gezogen. Das haben die hinterher geändert. Und Gombrich sagt so schön, damit hatten sie den Haushältern, also den normalen Leuten, nichts zu bieten. Warum soll ich was geben, wenn ich keine Verdienste damit erwerbe? Ja? Das hat der Buddha anders gemacht. Er hat gesagt, da kannst du Verdienste erwerben. Das war natürlich auch nützlich, muss man sagen. Ne? Dann waren Pflanzen und unorganische Materie aus Sicht des Buddha nicht empfindungsfähig, was die Jains offenbar anders sahen, weshalb man ihnen auch keine Schmerzen zufügen konnte. Aber er verbat trotzdem den Mönchen, Pflanzen oder Bäume zu fällen, weil die Leute denken, dass Leben in einem Baum ist. Also man erkennt an der Formulierung, dass der Buddha wahrscheinlich nicht davon ausgegangen ist, dass Leben in einem Baum ist. Aber er hat eben Rücksicht genommen auf die Sichtweisen der Bevölkerung, wie er überhaupt relativ pragmatisch war. Dann hat er den Lebensstil der Jains, Nacktheit und Annahme von Essen in den Händen abgelehnt. Und er hat sehr darauf geachtet, dass seine Mönche nicht mit den Jains und anderen Asketen verwechselt wurden. Die durften einfache Kleidung tragen, hatten eine Bettelschale und sowas. Also damit hat er sich abgesetzt. Und während die Jains Abweichungen vom Verhaltenskodex ihrem Lehrer berichten sollten, denn die hatten auch einen Verhaltenskodex, ja, verfügte der Buddha, dass die Mönche eines Gebietes sich mindestens 14 täglich treffen sollten, um die Ordensregeln zu rezitieren, die im Laufe der Zeit immer mehr wurden. Hinterher über 200 hat also ordentlich was zu rezitieren und Abweichungen davon, hier steht zu beichten. Also die Idee war, dass man dann, wenn man sich an Regeln nicht gehalten hat, das den anderen sagt und gelobt, das nicht wieder zu tun und so weiter. Ne? Also er hat einige Änderungen vorgenommen, aber er hat es eben nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern er hat, hat eben geguckt, was halte ich für richtig, was nicht, und dann hat er daraus seine eigene Lehre gemacht. Und er ist eben, unter dem Bodhibaum, habe ich das schon, genau, unter dem Bodhibaum hat er bestimmte Erkenntnisse gewonnen, die auch zu dieser Lehre geführt haben. Erst musste er laut buddhistischem Pali-Kanon mit dem Mara kämpfen. Mara steht sozusagen, ist eine göttliche Figur. Es gab in buddhistischen Vorstellungen viele Götter. Und Mara ist jemand, der ist eher böse, sowas wie so ein Teufel, der den Buddha immer in Versuchung bringt und vom rechten Weg abbringen will. Und so wurden ihm also alle möglichen Verlockungen präsentiert in seiner Meditation und es wurden ihm auch schreckliche Dinge präsentiert. Also so ist der Pali-Kanon. Und möglicherweise, heute würde man vielleicht sagen, das sind Bilder, die man dafür verwendet, dass er innere Kämpfe auszustehen hatte, denn die Verlockungen der Jungfrauen oder was auch immer dann eine Rolle spielt, die wird er ja vielleicht auch so gespürt haben ohne Mara. Aber im Sinne der damaligen Sichtweise war Mara eben das Symbol dafür. Man war ja auch nicht so psychologisch orientiert. Obwohl die buddhistische Lehre in vielerlei Hinsicht psychologisch ist, hat man den Begriff der Psychologie ja gar nicht gekannt. Und er hat dann eben in der Meditation nach dem Kampf mit den inneren oder äußeren Dämonen, hat er tiefe Meditationszustände erreicht, die sogenannten Jhanas. Zumindest ist das eine Erklärung für das Ganze. Und deren Nachwirkung ist eine extreme Konzentration und Fokussierung des Geistes. Und diese Fokussierung hat er dann für drei Dinge genutzt, nämlich für die Erinnerung an frühere Leben, ob man das jetzt teilt oder nicht, aber das ist ne, die Erinnerung an frühere Leben, und zwar erstmal an seine eigenen. Er konnte sich also, so wird gesagt, an alle früheren Leben erinnern. Dann an die Erkenntnis der ethischen Kausalität, nämlich er konnte auch, wenn er jetzt den Matthäus angesehen hätte, ne, hätte er sagen können, ah, der Matthäus, der war im vorigen Leben, was möchtest du gewesen sein? Er war im vorigen Widerstandskämpfer gegen die Nazis ist dann vielleicht auch gefangen genommen worden, wurde gefoltert und so ist aber dann entkommen. So, und das hat jetzt die und die Wirkung, hat er gutes oder schlechtes Karma angesammelt, das hat die und die Wirkung jetzt in diesem Leben. Das hat er auch Leuten dann gesagt. Ja. Und das hat er unter dem Baum erkannt und konnte er dann für alle Leute auch sagen. Und er hat die vier edlen Wahrheiten entwickelt, die der Kern der buddhistischen Lehre sind. Es gab also, könnte man sagen, transzendente Erkenntnisse und nicht transzendente Erkenntnisse. Und alles zusammen macht dann das Erwachen aus. Und das Erwachen wiederum, das erkläre ich dann zu einem späteren Zeitpunkt, dass ich sehe es eher psychologisch, aber im Buddhismus, im traditionellen Buddhismus wird Erwachen natürlich als etwas gesehen, wo man jetzt erkennt, wie die Welt wirklich ist. So ist die Welt, jetzt habe ich es erkannt und dann läuft man eben ganz anders durch die Welt, unter Umständen auch, wenn man es psychologisch sieht. Ja, aber das will ich jetzt nicht, das ist zu komplex, das machen wir, ich weiß nicht mehr, im dritten oder vierten Baustein oder so, dann versuche ich das zu erklären. Und dann hat er sich entschieden, auch da gab es einen inneren Kampf. Er hat dann den Zweifel gehabt, kann man das anderen überhaupt erklären, was ich da erfahren habe. Aber er hat sich dann entschieden, auch im Gespräch mit einem anderen Gott, der ihm dann beeinflusst hat und gesagt hat, es gibt Lotusblumen, so wie bei Lotusblumen, manche, die sind schon, die leben ja in so Teichen und gehen dann über die Oberfläche hinaus. Ja, manche sind schon fast so weit gewachsen, dass sie jetzt ne, rauskommen können. Und so gibt es auch Menschen. Die sind schon sehr weit. Denen kannst du deine Lehre auch unterrichten. Und diese Überlegung oder diese Einflussnahme des Gottes, wenn man daran glauben will, die haben dann dazu geführt, dass sie entschieden hat, das zu lehren. Und hat erst zwei Kaufleute, denen er zufällig begegnet ist, zu Laienanhängern gemacht. Es wird auch und ehrlicherweise in Pali Kanon berichtet, dass er einem anderen Menschen begegnet ist, ich glaube auch einem Weltentsager oder irgendeinem Heiligen oder so, und dem hat er ganz enthusiastisch erzählt, was er entdeckt hat, und er hat gesagt, ja, mein Junge, mach mal weiter so, und hat sich aber nicht groß beeindrucken lassen, was eben für die Authentizität dieser Schriften spricht, dass sowas auch berichtet wird, nicht immer nur die Erfolge. Es spricht nur dafür, ist kein Beweis. Und dann ist er zumindest nach Aussagen dieses Pali-Kanons zu den fünf Asketen gegangen, die eigentlich mit ihm die Askese geübt hatten. Er war in so einer Gruppe unterwegs, die sich aber von ihm getrennt hatten, als er sich entschieden hat, die Askese aufzugeben, weil sie sagten, der Typ ist jetzt verweichlicht. Aber die wollten erst gar nicht mit ihm reden, so wird berichtet. Aber dann irgendwie ist irgendwas in seiner Erscheinung und so, hat er dazu geführt, dass sie sagten, okay, reden wir mal mit dem. Und die sind dann seine nächsten Anhänger geworden, nachdem sie die vier edlen Wahrheiten gehört hatten. Und hier sehen wir ein Bild, wie das so dargestellt wird, wie der Buddha, der aber wahrscheinlich auch kahlköpfig war im Übrigen. Wie der Buddha halt den die edlen Wahrheiten vermittelt und ja, und damit wollen wir uns jetzt im Weiteren beschäftigen.